Dieser Text ist ein Biest, das schreibt der Autor Ulf Stulterfoth in seinem langen Gedicht Neu-Jerusalem. Ein Gedicht, das sich die Offenbarung des Johannes aus dem Neuen Testament vornimmt. Die Offenbarung des Johannes ist eines der schwierigsten, aber wahrscheinlich auch eines der kunstvollsten Texte der Bibel. Hier wird der Untergang der Welt beschworen, die Apokalypse, und die neue Welt, das neue Jerusalem besungen. Schon Martin Luther schrieb einst: Mein Geist will sich in dieses Buch nicht schicken. Ulf Stulterfoth ist bei uns im Studio. Guten Tag.
Guten Tag.
Sie haben sich da etwas vorgenommen, die Offenbarung des Johannes. Warum?
Ach, die Offenbarung kam eigentlich erst später dazu. Angefangen hat es eigentlich als eine Art pietistisches Sektenmärchen, das sich eher orientiert hat an amerikanischen Sektengeschichten. David Koresh, die Branch Davidians. Also Sekten, die sich dadurch ausgezeichnet haben, dass sie am Anfang sehr, sehr freiheitlich waren und dieses Freiheitliche dann sehr, sehr rasch umgekippt ist in was ganz Schreckliches, Totalitäres. Und diese Sekten sind dann zum Schluss tatsächlich auch alle in die Luft gegangen. Und das war das, was mich fasziniert hat.
Also diese Entwicklung.
Diese Entwicklung von einem großen Freiheitsversprechen, das war im Pietismus auch da, also wo immer drei zusammen sind und eine Bibel, da ist die Kirche. Also diese Abkehr von der Amtskirche, das war damals, glaube ich, revolutionär. Und wie schnell das dann in ein ganz, naja, wie soll man sagen, in was ganz Rückschrittliches, das kann man, glaube ich, schon sagen, was ganz Rückwärtsgewandtes, das sich verwandelt hat. Und wenn man heute in Schwaben die Pietisten anschaut, dann spürt man nichts mehr von dem Revolutionären, was 300 Jahre vorher noch da war.
Und wie sind Sie da dann auf die Offenbarung des Johannes gestoßen? Ihr Text beginnt mit der Luther-Übersetzung der Offenbarung des Johannes.
Na, das lag daran, dass diese Sekte oder die Ansiedlung dieser Sekte Neu-Jerusalem heißen sollte und Neu-Jerusalem besonders prominent natürlich in der Johannes-Offenbarung ist. Und dann habe ich mir die nochmal durchgelesen und habe gedacht, wunderbar, das ist ja eigentlich das erste Kapitel, da muss ich fast nichts mehr machen. Und ich habe tatsächlich auch nicht sehr viel gemacht. Das sind eigentlich 4 Seiten Johannes-Offenbarung mit kleinen Einschüben, die den Anfang des Buches bilden.
Diese Johannes-Offenbarung, das ist doch etwas, was die Pietisten dann eigentlich nur beim Wort nehmen, oder?
Das ist mir nicht so ganz klar. Also irgendwie gibt es ja einen Widerspruch zwischen dem himmlischen Jerusalem und dem Neu-Jerusalem auf Erden, oder? Und ich bin mir nicht ganz sicher, wie es im Pietismus mit dem Neu-Jerusalem aussieht. Also mir kommt so vor, als wären die gerade in dem Punkt sehr weltzugewandt und würden das Himmelreich doch gerne auf Erden schon verwirklicht sehen, das ja eigentlich erst 1000 Jahre später kommt. Das scheint mir fast ketzerisch zu sein, dieser Versuch, was zu etablieren, was noch gar nicht an der Reihe ist, was erst noch kommen wird, wenn überhaupt.
Aber die Adventisten oder auch die Zeugen Jehovas, das ist die extreme Form der Pietisten, so wie ich es verstanden habe, die denken noch an den Untergang der Welt, an die Apokalypse und denken dann an etwas ganz Neues, anderes, was aber nicht hier stattfindet.
Na, das weiß ich nicht. Also in der Johannes-Offenbarung, finde ich, muss man es doch so verstehen, als würde dieses neue Jerusalem auf Erden stattfinden.
In ihrem langen Gedicht wollen nun die Pietisten das neue Jerusalem in Berlin-Schöneberg errichten. Hat ja eine gewisse Tradition. Sie sind selbst ein Schwabe in Berlin. Gibt es da Zusammenhänge?
Mehrere, ja. Also wobei ich sagen muss, diese Sekte, so wie ich es mir vorstelle, kommt nicht aus Schwaben, sondern aus dem hessisch-thüringischen Grenzgebiet. Da machen sie sich um 1700 auf den Weg. Die Vorlage für diese Sekte ist die Butlarsche Rotte, die es tatsächlich gab und die sich angeführt von einer Frau, vor allem dadurch ausgezeichnet hat, dass sie mehr oder weniger die Sexualität freigegeben hat. Die waren das Vorbild und dass die in Berlin-Schöneberg landen, das ist natürlich wirklich nur der Tatsache geschuldet, dass ich dort wohne und gedacht habe, dann habe ich es mit der Recherche leichter, wenn ich die gleich um die Ecke habe. Tatsächlich gab es so ein kleines Hüttendorf bei uns gleich an der S-Bahn, das ist mittlerweile platt gemacht, da ist jetzt der Radweg Berlin-Leipzig mittlerweile gebaut worden und dieses Hüttendorf habe ich mir immer vorgestellt, das müsste eigentlich die Kolonie Neu-Jerusalem sein.
Und dann geht es um ihre Helden, Mutter Johanna Wagenblast oder Herr Sebulon, einige Namen aus ihrem langen Gedicht, was sind das für Typen?
Also die Mutter Johanna ist nachgebildet dieser Frau Butler, der Führerin der Butlerschen Rotte. Da stand die Pate für die Mutter Johanna. also sie ist keine sehr sittenstrenge Frau. Der Wagenblast war der direkte Vorgänger in meiner Genealogie der Sekte, also der erste Anführer der Sekte, dann kommt die Mutter Johanna und dann kommt dann irgendwann der Blut-Jesus, da sind wir aber dann schon in unserer Zeit und für den Blut-Jesus war eben der David Koresh aus Waco, Texas die Vorlage, der sich selber auch tatsächlich Blut-Jesus genannt hat, für den die Johannes-Offenbarung der essentielle Text war.
Wenn ich Sie richtig verstehe, finden Sie es interessant, diese Entwicklung zu beschreiben. Also da sind Menschen, die die Bibel wirklich wörtlich nehmen und die sich zusammenschließen mit hohen Idealen, auch hohen Freiheitsidealen. Und dann driftet das total ab. Und dann wird das ja spooky, seltsam, ganz krude. Nun haben Sie sich aber mit diesen kruden Entwicklungen auch noch weiter beschäftigt. Also wohin entwickelt das? Was kommt da am Ende dabei heraus? Was ist daran denn noch so interessant, wenn sich das nur noch in so eine Gespenster, komische Gespensterecke entwickelt?
Das ist natürlich, hat was Gespenstisches. Aber ich glaube, dieser Prozess, den man ja nicht nur bei Sekten finden kann, zum Beispiel Otto Mühl, diese Künstlerkommune im Burgenland, das war ja auch was ganz Ähnliches. Da hatte man auch das Gefühl am Anfang, das ist was unheimlich Freiheitliches. Und dann war es was ganz Schreckliches mit Kindesmissbrauch und Tod und Teufel. Und der Otto Mühl saß, ich weiß nicht, 20 Jahre im Gefängnis. Das wäre heutzutage der Mutter Johanna auch passiert. Die wär auch im Knast gelandet, sicher. Mir geht es um diesen Punkt, wo was nach großer Freiheit riecht, in allergrößte Unfreiheit umkippt. Das war, glaube ich, das Moment, was mich interessiert hat. Und zwar in allen, naja, in allen Ausformungen der Gruppe.
Dass die Grenze zwischen dieser Unfreiheit, diesen Extremen und einem religiösen Glauben, die ist gar nicht mehr, manchmal gar nicht mehr ausmachbar, oder?
Also mir geht es nicht darum, den Glauben zu diskreditieren durch das Buch. Die Grenze ist natürlich trotzdem fließend, da haben Sie wahrscheinlich recht. Ich glaube, es geht eher darum, wie aus Text Ideologie wird, kann man das so sagen vielleicht? Und ich meine, da ist ja die Bibel auch nicht frei davon, dass sie zumindest so in Anspruch genommen worden ist als Ideologie. Jeder Text lässt sich ideologisch lesen wahrscheinlich.
Sie spielen ja auch mit dieser religiösen Sprache. Manchmal wirkt das auch komisch, wenn Sie diesen pathetischen Duktus auf Umgangs- und Alltagssprache treffen lassen. Das ist ja etwas, wo einem nochmal ganz bewusst wird, wie abgedreht diese Sprache auch sein kann, oder?
Also was mich am meisten gefreut hat beim Schreiben, war die Beschäftigung mit den Reden, den Gospel-Speeches von Bob Dylan, die der während seiner religiösen Phase, das war etwa von 78 bis 81, hat der Konzerte dazu benutzt, eigentlich Gottesdienst zu halten und Predigten zu sprechen. Und diese Predigten sind großartig. Und diese Sprache hat es mir vorgemacht, also im Englischen. Wie spricht man 1980 oder heute? So spricht kein Pfarrer, wie der Bob Dylan spricht. Unser Pfarrer in Berlin-Schöneberg, der spricht genauso, wie ich sprechen würde. Das ist ja eigentlich eine Fiktion einer Fiktion. So stellt sich jemand, der von der Bibel oder von einer Predigt keine echte Vorstellung hat, eine Predigt vor, so vielleicht.
Das ist aber auch sehr, sehr schwer, zum Beispiel eine religiöse Erfahrung in Worte zu fassen, wenn Bob Dylan die vielleicht gehabt hat, davon mal ganz ab. Aber wenn ich zum Beispiel jetzt mal ganz hoch ins Regal gegriffen davon erzählen will, dass ich persönlich ein Wunder erlebt habe, erklären mich alle sofort für bekloppt, weil es sowas Unglaubliches und Unverständliches ist, dass ich es eigentlich gar nicht in Worte fassen kann. Also sind Wunder gar nicht mehr möglich.
Na, das weiß ich nicht. Ich glaube, da sind sicher dann vielleicht das Sprechen über Religiöses und das Sprechen in Gedichten nicht so weit entfernt voneinander, denke ich. Weil die Wunder können ja in Gedichten auch stattfinden, einfach dadurch, dass sie behauptet werden als Wunder.
Aber das ist dann nur während der Dauer des Gedichtes. Wenn ich sage, ein Stein wird zu einem Vogel in einem Gedicht. Wenn das Gedicht gut ist, kann das passieren. Der Stein wird zu einem Vogel. Am Ende des Gedichtes schaue ich aber wieder den Stein ein und er ist wieder zu einem Stein geworden.
Der Wiener Lyriker Franz Josef Tschernin hat genau zu diesem Problem viele, viele Aufsätze geschrieben. Und ich glaube, er würde sagen, das stimmt nicht, was Sie sagen. Ich glaube, er würde sagen, das bleibt so, weil die Erfahrung ähnlich einer Wundererfahrung bleibt. Und deshalb findet die Rückverwandlung eigentlich nicht statt.
Also gibt es da zwischen Gedichten und Gebeten durchaus Gemeinsamkeiten, obwohl der Adressat eines Gedichtes ja immer viel diffuser und anders ist als der eines Gebetes. Beim Gebet adressiere ich meine Bitte an Gott.
Ich bin da hin und her gerissen. Ich würde eigentlich einer profanen Dichtung das Wort reden, aber eben durch eigene Erfahrung geht es mir manchmal doch so, dass ich so euphorisch auf Texte reagiere, dass ich denke, dieses, na, vielleicht muss man von Ekstase-Erfahrung ist auch schon viel zu viel. Vielleicht muss man von Euphorie-Erfahrung oder von was Vergleichbarem sprechen. Und ich glaube, die kenne ich aus der Bibellektüre zumindest vergleichbar, wie ich sie in Gedichten auch finde oder wie ich sie erlebe, wenn jemand Gedichte vorliest. Auch wenn ich gerne alles profan hätte, findet irgendwas statt, was ich nicht anders beschreiben kann, glaube ich.
So ist es mir zum Teil auch beim Lesen Ihres langen Gedichtes gegangen. Vieles scheint einem sehr fremd und auch sehr seltsam, manchmal auch sehr komisch zu sein. Aber dann passiert auch etwas, wie ich finde, sehr Spannendes. Da sind Verse, Gedichtsequenzen zu finden, die ja fast eine eigene religiöse und poetische Energie haben. Also jetzt ganz und gar nicht pathetisch oder komisch sind, oder?
Ich hoffe das, ja. Ich mache mich ja nicht lustig über die Sache oder nur manchmal. So ganz ernst ist es natürlich nicht, aber ich meine, das wäre auch bescheuert, wenn man den hohen Ton wählt und dann nicht das macht, was der hohe Ton kann. Also wenn man sich nur drüber lustig macht, verschenkt man es eigentlich, dann muss man es nicht machen.
Und das wäre nach zwei Seiten mit dieser Pointe auch schon gegessen und zu Ende.
Wahrscheinlich, ja. Ich meine, das fasziniert mich ja. Also ich schreibe ja, weil mich irgendwas fasziniert und weil ich damit umgehen will. Und dieser hohe Predigton fasziniert mich nach wie vor sehr.
In Ihrem Gedicht gibt es auch immer wieder Passagen, in denen Sie Stimmen zu Wort kommen lassen, die von Gott und Glaube nichts wissen wollen. Das ist heute ja auch so, oder? Da beschreiben Sie auch eine gewisse Religions- und Gottesmüdigkeit.
Muss ich kurz nachdenken. Ja, die gibt es sicher.
Also hier lese ich gerade: Hört ihr mir überhaupt zu? Hört mir hier überhaupt noch jemand zu?
Naja, das ist der Bob Dylan, der da spricht.
Oder an anderen Stellen, muss ich jetzt 3 Stunden was über Gott hören? Ach nee.
Ja, das gibt's auch. Das ist aber auch Bob Dylan. Da spricht er zu seinen Fans, die Musik hören wollen. Er sagt, oh Gott, nein, die Musik gibt's nicht. Wir werden jetzt noch 3 Stunden oder die ganze Nacht über Gott reden. Dann sind die Zwischenrufe notiert und die Leute sagen, ist das Alter, ist das dein Ernst? Das ist doch nicht wahr, oder? Klar kann es zu viel werden.
Ich meine nur damit auch diese Gottesmüdigkeit. Ich merke das immer wieder, wenn ich mit Schriftstellern, mit anderen über Religion in Büchern rede, dann sagen die sogar, ja, wenn die Rezensenten, die gehen da meistens so drüber weg, die tun sich ohnehin schwer damit. Aber dieses Thema ist auch schwer zu verankern, weil es doch so sehr verdunstet ist und die Sprache fehlt. Sich die Offenbarung des Johannes zu nehmen oder über diese Pietisten zu schreiben, da gibt es auch viele Fallen, in die sie hineinstolpern können. Also es kann nur ein Feuerwerk an Pointen werden, wenn man die lustigen Stellen, die heute lustig wirken, dieser pietistischen Schriften nimmt, dann ist das auch hohl und wenig, die einfach nur so aneinander zu reihen, oder?
Also es ist ja nicht nur, dass ich mich der Sprache bediene, ich verbinde ja auch was damit. Und das, was ich verbinde, ist nicht nur positiv, aber einiges ist eben auch positiv. Das hat mit meinen Kindererfahrungen in der Kinderkirche zu tun, im Konfirmandenunterricht. Das sind alles Sachen, die sich bei mir sehr tief eingeprägt haben und wahrscheinlich bei den meisten von uns eingeprägt haben. Ich glaube, dass das Kirchengesangbuch heute noch bei vielen Leuten wesentlich präsenter ist als jeder andere Text.
Also weil es auch eben, heute würde man sagen, Ohrwürmer sind.
Genau, man singt die Sachen ja immer wieder. Ich weiß nicht, wie oft ich ein Festeburg zum Beispiel gesungen habe. Sicher 100 Mal.
Aber Sie sagen das jetzt so, als wenn Sie das auch als quälend empfunden
Nein,
haben.
Nein, ganz im Gegenteil. Es ist ein wunderbares Lied und der Text setzt sich wirklich fest. Und ich glaube, wenn ich Gedichte schreibe, die jetzt überhaupt keinen Anspruch haben, sich mit Religion auseinanderzusetzen, ist natürlich der Bibeltext und der Gesangsbuchtext trotzdem immer als Subtext da. Und ich glaube, da muss man schon sehr kirchenfern aufgewachsen sein, um zu sagen, bei mir ist das nicht der Fall. Ich denke, das ist bei 95% der heute geschriebenen Lyrik so, dass es Bezüge gibt auf die Bibel und auf das Gesangbuch, auch wenn die vielleicht vom Autor oder der Autorin selbst überhaupt nicht erkannt worden sind, die sind trotzdem da.
Sie haben sich da sehr ausführlich mit der Offenbarung des Johannes beschäftigt. Wie ist es Ihnen da ergangen? Hat sich Ihre Sichtweise auf die Offenbarung auch verändert oder haben Sie da einen anderen Zugang bekommen?
Also ich habe sie jetzt ein paar Mal nochmal gelesen. Ich habe ein Stipendium in Italien gehabt und habe sie da zum ersten Mal wieder gelesen und war wirklich hingerissen, weil ich nicht gewusst habe, wie abgedreht der Text eigentlich ist. Ich habe den zwar als verwegenen Text in Erinnerung gehabt, aber doch irgendwie zielgerichtet. Und das, was ich gefunden habe, ist irgendwie ein Mäandern, was ich weiß nicht wohin geht. Also es ist ein großartiger Text, der absolut nicht zielgerichtet funktioniert, obwohl dauernd behauptet wird, es sei zielgerichtet, nämlich auf dieses Neue Jerusalem hin. Und so ist es aber überhaupt nicht. Das ufert aus und geht nach links und nach rechts und dann fängt wieder was Neues an. Dann gibt es Wiederholung. Ich glaube nicht, dass es einen Bibeltext gibt, in dem so viel wiederholt wird, was natürlich die rhythmische Qualität ausmacht des Textes, dieses permanente Wiederholen. Es hat manchmal was Eintöniges. Es ist wirklich sehr nah dran an Lyrik.
Aber der Autor, der das geschrieben hat, hat sein Handwerk beherrscht,
oder? Das kann man sagen, ja. Er war vielleicht kein ausgewiesener Erzähler oder kein Sachbuchautor, aber mit Sprache umgehen konnte er schon. Das würde ich auch sagen.
Hat er auch Drogen genommen?
Das wäre vielleicht eine Erklärung, das habe ich mir noch nicht überlegt. Ich denke immer, die waren nüchtern, aber wer weiß, wer weiß.
Wie waren denn die Reaktionen auf Ihr langes Gedicht Neu-Jerusalem? Fanden das alle nur lustig? Also erst ist es ja vielleicht auch einigen fremd. Haben einige gesagt, jetzt fängt er an, religiös zu spinnen oder nur Unverständnis?
Das ist schwierig zu sagen, weil die Lyrikkritik zurzeit, was die bürgerlichen Feuilletons betrifft, eigentlich nur von einer Person oder von zwei Personen bestritten werden. Und der Michael Braun, der wahrscheinlich am meisten Lyrikkritik macht in Deutschland, der hat sich mehrfach dazu geäußert. Und ich glaube, dem ist das Gedicht sehr nahe gegangen, weil er eine religiöse Ader hat. Er liest den Text aber als religiösen Text wider Willen, dass die Johannes-Offenbarung so stark ist, dass sie sich auch gegen meine Verhunzung immer durchsetzen wird und ich praktisch meine Kapitulation eingestehe und sage, ja gut, aber die Offenbarung ist doch der bessere Text. Das verdankt sich auch einem Missverständnis. Also ich sehe den Text eigentlich doch als in gewisser Weise religiösen Text.
Vor dem man kapitulieren muss?
Nein, ganz bestimmt nicht. Ganz bestimmt nicht. Das ist ein Angebot. Mit dem Text kann man machen, was man will. Ich lese jetzt eine kleine Stelle vor aus dem zweiten Teil. Im zweiten Teil geht es darum, dass sich diese ganzen kleinen Sekten in Deutschland, vor allem im Süden Deutschlands, sammeln und eigentlich von Fürstentum zu Fürstentum immer weiterziehen. Also der Fürst, meistens ist die Frau des Fürsten sehr anfällig für diese Schwärmereien. Der Fürst duldet diese Sekten auf seinem Boden für Monate und dann kriegt irgendwann die Amtskirche raus, was da läuft. Und dann zieht man eben weiter ins nächste Fürstentum. Und die Passage, die ich jetzt vorlese, da wird benannt, wer damals, also etwa 1700, 1703, angeblich so alles auf der Straße war. Sie alle waren damals gleichfalls auf der Straße. Die Töchter Absaloms, Gruppe der Zeugnisgabe, eine Gasse, Kiffhäuser, drei inspirierte Saulgauer, Leitmeritzer Mohnesser, gewisse Schwibusser Gliederungen, trünnige Waldenser, los von Franke Hallenser, die separierten Halbtiere, Stierstadt, androgyne Hutschenreuter, Männer von Reit, Speckschweizer Erweckte, Predigtscheue von Beuten, Schwadron Ich Diene und andere Geschlechtsabweichler, Laubheimer Mucker, ledige Mütter, Sodomiten, Böhme versöhnte, radikale Marien und freie Susannen, zum Teil mit Gliedpfannen, versprengte Geränkte, die gelinden Bringer von Singen, Klemperer, Schweinfutterkünder der Durft, Qualhessen aus Bingen, Renninger Bekenner, geistliche Zwinger Tirol, einfache Abstreiter, drei einige Verheißer, treue Kartäuser, Quedlinburger Magdalenen und erfurtische Liesen, Trullas, die Brüder von Fenlo, weißer Schrott, steirische Schwärmer mit Weibsperson.
Vielen Dank, Ulf Stulterfoth. Neu-Jerusalem, so heißt sein langes Gedicht über auch über die Offenbarung des Johannes. Ein Gedicht, das, wie ich finde, sprachlich eine Sensation ist, das Sie unbedingt laut lesen sollten oder sich am besten vorlesen lassen sollten. Neu-Jerusalem von Ulf Stulterfoth ist im Verlag Cookbooks in Berlin erschienen. Das Buch kostet 19,90 €. Danke.
Dankeschön.